dieses Vertrauen zu haben, loslassen zu können und nur im Hier und Jetzt in dem Moment zu leben, das war für mich mein Schlüssel. Und das war harte Arbeit. Das ist natürlich viel Training und das muss man im Training auch trainieren. Aber das ist die große Kunst im Siebenkampf.
Das ist die Stimme der Frau, die über Jahre das Gesicht des deutschen Siebenkampfs war, Caroline Schäfer. Nach dem Ende ihrer Karriere werfen wir jetzt gemeinsam den Blick zurück, sprechen über beeindruckende Erfolge wie Silber bei den Weltmeisterschaften 2017, Bronze bei der EM 2018 und Top-Platzierung bei Olympischen Spielen 2016 und 2021. In diesem Sommer endete diese große Laufbahn auf der größten Bühne des Sports bei den Olympischen Spielen in Paris. Was nun kommt, was sie vermissen wird und was ihre größten Learnings waren, das erzählt die 32-Jährige in dieser Folge. Mein Name ist Alexandra Dersch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei True Athletes, True Talk. Caro Schäfer, ich bin so froh, dass du da bist und wir nochmal einen kleinen Rückblick wagen dürfen auf, ja, krasse sage und schreibe 16 Jahre Leistungssport.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und meine Erfahrungen mit dir zu teilen.
Ja, sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt rein in den emotionalen Höhepunkt, der noch gar nicht so lange zurückliegt, nämlich dein Abschied in Paris. Ich habe dich ja im Stadion beobachten dürfen und gesehen, wie emotional es dann halt auch wurde. Aber erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht. Es ist jetzt ja schon ein bisschen Zeit vergangen, Zeit, um das Ganze vielleicht auch so sacken zu lassen. Du bist in Paris 17. geworden. Ich glaube, der Platz hat am Ende gar nicht mal so die große Rolle gespielt, sondern was waren das für dich für Gefühle? An was erinnerst du dich jetzt aktiv noch wirklich so?
Ja, Paris war natürlich extrem intensiv von den Emotionen. Ich hätte das im Vorfeld auch gar nicht so gedacht und erwartet, dass es mich dann doch im Ziel so überkommt an Emotionen und dass so eine lange und erfolgreiche Zeit einfach auch zu Ende gegangen ist. Und es war wirklich dieser, ja, vollendete Schritt und dann auch der Cut einfach zu wissen, ich gehe jetzt über diese 800-Meter-Linie und dann ist es vorbei. Und es war so ein befreiendes Gefühl, so ein erfüllendes Gefühl. Und vor allem habe ich so viel Dankbarkeit gespürt, dass ich genau diese lange Reise durchleben und erleben konnte und so viele Erfahrungen und Erfolge und Niederlagen und all diese ganzen Emotionen und Grenzerfahrungen erleben durfte. Und das ist alles wie so ein kleiner Film an mir vorbeigelaufen, auch in diesem Stadion, wie lang diese Zeit einfach war und wie sehr sie mich auch geprägt hat von Beginn an, von den 15 Jahren meiner ersten U18-Weltmeisterschaft bis hierher. Und dieser Sport hat einfach mein Leben geprägt und zu wissen, dann jetzt ist es vorbei und ich bin vor allem glücklich und zufrieden mit dieser Entscheidung und habe meine Familie im Stadion, die ich auf der Ehrenrunde alle nochmal drücken konnte. Mein Partner hat diese Olympischen Spiele mit mir erlebt als Trainer und als Partner. Und das ist was natürlich, von dem wir in der Beziehung natürlich auch lange erzählen können, unseren Kindern noch von erzählen können. Und das hat es für mich einfach so, so rund gemacht, diese freie Entscheidung zu haben zu können, zu sagen, das wird mein Karriereende, dieser Wettkampf wird das ja abrunden mit all diesen Menschen, die mir so nahestehen, die mich so lange begleitet haben und alle Höhen und Tiefen miterlebt haben. Das war für mich einfach sehr, sehr, sehr besonders und das habe ich ganz doll in mein Herz geschlossen.
Das glaube ich, die schönsten 800 Meter deines Lebens vielleicht, oder?
Ja, die schönsten, wahrscheinlich auch schmerzhaftesten, das muss ich auch dazu sagen. Aber ja, das ist natürlich einfach von Emotionen geprägt, die anders 800 Meter einlaufen lassen natürlich, als man das gewohnt ist, weil man einfach weiß, es ist die Ziellinie eben für meine ganze Sportkarriere und es war einfach gut, genau so wie es war und rückblickend war es der perfekte Abschluss, genau so wie ich es mir immer gewünscht habe.
Ja, es waren ja schon deine dritten Olympischen Spiele, ich meine, wir kommen gleich nochmal im Detail auf deine Karriere so zu sprechen, aber wenn du dir das auch nochmal im Vergleich so hervorrufst, 2016, 2021, ganz, ganz unterschiedliche Spiele mit anderen Voraussetzungen, auch du als Mensch natürlich auf einem ganz anderen Stand noch, kann man das überhaupt vergleichen oder fällt dieser Paris-Wettkampf eigentlich völlig aus dem Rahmen so?
Ich glaube, jede Olympische Spiele für sich hatten einfach ein besonderes Highlight und meine ersten Olympischen Spiele waren natürlich auch eine unfassbare Reizüberflutung, das erste Mal dabei zu sein, all diese neuen Erfahrungen, neuen Eindrücke, das ist ja wirklich, ja, nicht umsonst hat Olympische Spiele etwas Magisches und nur ein kleiner Prozentsatz überhaupt an Sportlern schafft es zu den Olympischen Spielen. Das hat ja so den großen Reiz, ja dann auch dann dabei zu sein. Und da ist natürlich der Hunger natürlich auch ein ganz anderer. Man will natürlich immer mit da vorne mit dabei sein. Aber klar, mit Platz 5 dann in Rio, das war natürlich gigantisch für mich. Ja, das war toll. Und das werde ich natürlich immer in positiver Erinnerung behalten. Gleiches gilt für Tokio. Da waren natürlich andere Voraussetzungen in der Saison. Ich hatte unfassbare Schwierigkeiten, weil ich mit Impfnebenwirkungen zu kämpfen hatte im Vorfeld. Konnte keinen Siebenkampf vorher bestreiten, hatte mich also über das Vorjahr schon für die Olympischen Spiele qualifiziert und wusste eigentlich gar nicht in Tokio, wo stehe ich eigentlich? Ist mein Körper überhaupt in der Lage dazu, ja, Höchstleistungen zu bringen? Und dann mit Platz 7 dort von der Bühne zu gehen, war natürlich unfassbares Gefühl und von Dankbarkeit und ja, stolz auch geprägt. Und jetzt natürlich diese Reise bei meinen dritten Olympischen Spielen in Paris zu beenden mit nochmal ganz anderen Emotionen, mit der Beendigung meiner Karriere. Das waren natürlich Emotionen, das kann man nicht miteinander vergleichen, weil es natürlich dann um die gesamte Karriere ging und nicht nur um den Wettkampf an sich. Und deswegen hat er natürlich nochmal eine andere Tragbarkeit auch letztendlich an Emotionen auch für mich dann gehabt.
Absolut, ja. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, auch wenn man nicht mit live dabei war. Du es natürlich noch ganz anders erlebt hast, keine Frage. Aber du hast gerade auch schon so schön erzählt, wie diese Karriere ja auch ein Auf und Ab war. So an Gefühlen natürlich, an dem, wie du immer wieder aufgestanden bist. Wenn wir jetzt mal so diesen Rückblick wagen, wir haben es gerade am Start schon ganz kurz erwähnt. 16 Jahre internationale Siebenkampfkarriere liegen hinter dir. Also das darf man sich mal so überlegen, wie jung du damals warst, 15 Jahre, als du deinen ersten internationalen Siebenkampf absolviert hast. Und seitdem mit wenigen Ausnahmen eigentlich jedes Jahr international gestartet. Ich weiß, das ist jetzt eine große Aufgabe wahrscheinlich, aber wenn du so zurückschaust auf diese 16 Jahre und auf diese Karriere, kann man da überhaupt Momente so exemplarisch rauspicken, wo du im Nachgang sagst, die waren irgendwie wegweisend für alles, was kam und auch für die, die ich heute bin?
Also ich trenne das immer ganz gern in Jugend- und in Erwachsenenbereich. Und sicherlich bin ich mit 15 Jahren sehr, sehr jung gewesen, hat relativ früh dann dadurch auch meine Jugenderfolge mit dem Platz 2 dann schon bei der U18-WM in Ostrava damals. Gleiches gilt dann danach. Mit 16 war ich die Jüngste bei der U20-WM in Bydgoszcz, bin dort Weltmeisterin geworden. Danach das Jahr direkt U20-Europameisterin. Na, sicherlich waren das natürlich Jugenderfolge, die waren überwältigend und sicherlich von Talent geprägt. Und ich hatte natürlich auch einen unfassbar guten Jugendtrainer mit Jörg Graf, der einfach meine ganze Jugend mit geprägt hat. Ich hatte das Glück, von zwei DDR-Trainern in dem Sinne, großgezogen zu werden, der natürlich immer viel Wert darauf gelegt hat, mich in diese Belastungsverträglichkeit auch reinzukriegen, das von Jahr zu Jahr natürlich auch zu erhöhen, weil natürlich der Mehrkampf von Umfängen und Intensitäten geprägt ist und da braucht man einfach eine gewisse Belastungsverträglichkeit und der viel Wert darauf gelegt hat auf eine allgemeine Ausbildung, das heißt rechts, links, Koordination, motorische Fähigkeiten, die natürlich elementar sind im Mehrkampf. Das war so der eine Bereich, aber für mich gab es natürlich den Knackpunkt im U23-Bereich, der nicht so lief, wie ich mir das gewünscht hätte. Und das war natürlich für mich gerade der Knackpunkt, glaube ich, mit der U23-EM in Tampere damals, bei der ich nur Sechste geworden bin. Und da einfach ein Jahr vorher schon auch bei den Erwachsenen in Helsinki bei der EM gestartet war und ich gesehen habe, irgendwie der richtige Fortschritt kommt irgendwie nicht richtig. Und hier hakt und es ist irgendwie nicht so das, was ich gewohnt bin aus der Jugend. Und warum gibt es nicht gleich wieder diese Punktesprünge? Und ich habe das nicht verstanden und habe mich damals dann aber auch sehr intensiv mit Jürgen Sammer, der ja dann mein erwachsener Trainer in dem Sinne dann war, der mich ja dann 2011 dann auch übernommen hat und bei dem auch erst die 100er-Sprünge kamen und dann, wie gesagt, im U23-Bereich das so ein bisschen, ja, gehakt hat, sagen wir es mal so. Und mit dem ich mich sehr intensiv natürlich danach auch ausgetauscht habe und die U23 in Tampere war eben so der Knackpunkt, dass ich mich gefragt habe, war das schon alles? Also war das mein Talent und ich kann jetzt einfach nicht mehr oder wie schaffe ich jetzt den Sprung eben zu den Erwachsenen? Und diese 6.000 Punkte, die ich ein Jahr zuvor gemacht habe, in Helsinki schon bei den Erwachsenen, ist eben halt noch eine Distanz dann auch zu den Erwachsenen, um international, sage ich mal, langfristig dabei gewesen zu sein mit 6.150 Punkten, 6.200. Und wie gesagt, 2013 habe ich dann bei der U23-EM nur den 6. Platz gemacht und bin punktetechnisch sogar wieder zurückgegangen. Und das fiel mir schwer zu begreifen. Und das war für mich sehr schwierig, in der Jugend so erfolgreich zu sein und dann auf einmal nur Platz 6. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Und da habe ich angefangen, dass mein Trainer und ich natürlich sehr selbstkritisch dann waren, gesagt haben, okay, wir müssen das Trainingskonzept noch individueller auf dich anpassen. Aber du musst dich auch sportpsychologisch mehr damit auseinandersetzen mit dem Siebenkampf. Und du bist zu schwer. Also das sind natürlich Dinge, wo man sich vorher nicht mit beschäftigt hat, wo er gesagt hat, ja, ich nehme dich an die Hand, ja, ich sehe das Talent in dir, aber du musst anfangen zu arbeiten und es darf nicht mehr diskutiert werden im Training, sondern wenn ich dir diese Sachen sage, dann vertrau darauf, dass es auch funktioniert und dass du am Ende dann auch mit diesem Training und mit der richtigen Einstellung im Kopf und das Arbeiten für den Erfolg dich auch zu dem gewünschten Erfolg bringt. Und das war für mich natürlich dann einfach auch so ein Knackpunkt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar um diese ehrlichen und vertrauten Gespräche natürlich mit Jürgen Sammert, der mich genau da hingebracht hat. Und genau dann hat es diesen Schalter auch umgelegt. Und dass ich mir natürlich dann einen Sportpsychologen mit Wolfgang Knörzer an die Seite geholt habe, der mich jetzt seitdem bis zum Ende meiner Karriere auch begleitet
Schön.
hat, bei dem ich ja dann aber auch insgesamt mit dem Ernährungsberater zusammengearbeitet habe, 5 Kilo abgenommen habe und letztendlich im Training nicht mehr diskutiert habe. Ich bin wie ein, ja, ich sag mal, Trainingsplansklave erzogen worden und ich habe das gemacht, was er gesagt hat. Und das war dann so ein Urvertrauen dann auch und über die Zeit, dass das so gewachsen ist, dass ich natürlich gesehen habe, es funktioniert. Und es ist eine Frage von Arbeiten. Es ist am Ende keine Talentfrage mehr, sondern es ist wirklich ein Arbeiten wollen, dass er mich so belastungsverträglich gemacht hat, dass ich einfach auch immer gesund durchgekommen bin und das Vertrauen hatte, an Tag X am Saisonhöhepunkt fit an den Start zu stehen. Und das hat er mir natürlich dann bewiesen im Sinne von ein Jahr später in Zürich, mit dem ich natürlich dann meinen internationalen Durchbruch hatte, dort Vierte geworden bin und knapp 6.400 Punkte gemacht habe. Das war für mich ein absolut entscheidendes Jahr und deswegen sage ich auch immer wieder auch den Jüngeren, die Niederlagen sind das, was letztendlich der einen dazu führt und zu diesem Punkt kommen lässt, selbst zu reflektieren, ehrlich zu reflektieren, Konsequenzen zu ziehen, lösungsorientiert zu denken. Und dann neue Wege einzuschlagen. Und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass das so geklappt hat und dass wir da den Schlüssel zum Erfolg gefunden haben und das über Jahre hinweg intensivieren konnten und uns verbessert haben. Und das geht aber halt nur im Team. Und da muss ich sagen, ja, war Jürgen natürlich der Macher meines Erfolgs.
Ja, und natürlich auch du, ne, als großes Parameter noch dabei. Weil ich kann mir vorstellen, du hast das auch gerade so schön beschrieben, wie schwierig das auch für dich war, diese Verantwortung gefühlt abzugeben, ne? Also eben nicht mehr zu diskutieren und selber zu hinterfragen, sondern einfach so zu machen. Das sind ja auch so mentale Herausforderungen, die einfach dahinter stehen und die jetzt ja exemplarisch nur an diesem Punkt du jetzt da gerade geschildert hast. Kannst du über die Zeit, vielleicht so für die Menschen auch da draußen, uns mitgeben, was für Techniken oder Tricks du dir einfach über diese ganzen Jahre angeeignet hast, zusammen mit Jürgen, mit deinen anderen Wegbegleitern natürlich auch, die dir einfach dabei geholfen haben, diese mentalen Herausforderungen, sei es auf welchen Ebenen auch immer oder welche Herausforderungen auch immer kam, dann zu meistern?
Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mit dem Mehrkampf beschäftigt, ist natürlich die größte Herausforderung im Mehrkampf zu wissen, ich trainiere ungefähr 10 Monate für 6 Tage umgerechnet im Jahr. Das heißt für 3 Siebenkämpfe im Jahr. Und wenn man sich allein das schon vorstellt, weiß man, was das für eine mentale Herausforderung ist. Ich habe also 2 Siebenkämpfe als Qualifikationswettkämpfe, um mich für den Saisonhöhepunkt zu qualifizieren. Und diese 2 Qualifikationswettkämpfe liegen meistens nur im Abstand von 3 bis 4 Wochen. Das heißt, wenn wir ein Problem dazwischen auftritt, ist eigentlich so gut wie klar, dass die Saison gelaufen ist. Und das war für mich aber immer dieser Nervenkitzel, zu wissen, ich muss in der Lage sein, an diesen 2 Qualifikationswettkämpfen voll abzuliefern. Und das in 7 Disziplinen. Mir darf also kein Fehler passieren. Und das ist immer so ein bisschen, was die Herausforderung ist, auch international. Um vorne mitspielen zu können, darf ich nicht patzen. Und das ist so, dass ja, für mich der unschlagbare Nervenkitzel und das Adrenalin gewesen, ich muss 7 Mal abliefern. Und das war so eigentlich so die Kunst. Und natürlich, rückblickend muss ich sagen, lebt der Siebenkampf von Erfahrungswerten. Und kein Siebenkampf ist je perfekt. Es ist vielleicht nahezu, dass man ihn perfekt gestalten kann. Und oftmals war es bei mir auch in den Siebenkämpfen, dass die Punkte unterschiedlich zusammengekommen sind, so wie ich es mir eigentlich im Vorfeld gar nicht gedacht hätte. Und das ist so diese Überraschung, dass Siebenkämpfe auch in einem Flow passieren können. Dass es oftmals die 7 Kämpfe sind, an die ich mich danach gar nicht mehr erinnern kann, weil ich so in dem Moment gelebt habe. Und darum geht's am Ende, in dieser Geistesgegenwart, in diesem Moment zu leben. Und das ist die Kunst im 7-Kampf, nicht 5 Minuten, was vorher war, in einer anderen Disziplin, dann noch dran zu hadern, aber auch nicht weit vorauszuschauen, um zu überlegen, was kann ich in den anderen Disziplinen wieder gut machen, sondern sich hier und jetzt um die Disziplin zu kümmern und sich auf das zu vertrauen, was ich ja mein ganzes Jahr lang darauf vorbereitet habe und an diesem Wettkampf gar nichts anderes besonders zu machen, sondern das, was ich vorher trainiert habe, was ich kontrolliert habe, was an technischen Elementen vollzogen wurde, weiß ich ja. Dann ist der Automatismus, muss im Wettkampf greifen, das loslassen können, das nicht kontrollieren wollen, sondern darauf zu vertrauen, dass der Körper es so lange gemacht hat, so oft wiederholt hat. Das wird schon gut gehen. Und dieses Vertrauen zu haben, loslassen zu können und nur im Hier und Jetzt in dem Moment zu leben, das war für mich mein Schlüssel. Und das war, harte Arbeit. Das ist natürlich das viel Training und das muss man im Training auch trainieren. Aber das ist die große Kunst im Siebenkampf. Und auch dann, wenn es eben nicht so gut läuft, in der Lage zu sein, ich kann das nicht mehr ändern, aber ich habe jetzt bei der nächsten Disziplin die Chance, es einfach besser machen zu können und das wieder abzuliefern und hervorzurufen, was ich auch wieder trainiert habe. Aber man muss sich natürlich im Klaren sein, dass im Siebenkampf man eigentlich nicht patzen darf. Um vorne mitreden zu können, müssen 7 Disziplinen wirklich gut funktionieren. Aber diese Herausforderung, muss ich sagen, war für mich halt das absolut Geile an diesem 7-Kampf. Weil genau diese Emotionen zu spüren und wenn es auch wirklich dann läuft und in einem Flow zu sein und einfach das zeigen zu können, was ich mir im Training erarbeitet habe, das war aber natürlich dann das schönste Gefühl. Und das ist harte Arbeit. Ich sage immer, am Start sind eigentlich körperlich so gut wie alle gleich. Klar, der eine vielleicht mehr Talent und der andere weniger, der andere hat vielleicht ein bisschen härter gearbeitet, der andere weniger, der andere hat vielleicht wie Wehchen gehabt, der andere aber auch. Das wiegt sich am Ende alles ziemlich ähnlich auf. Mhm. Aber entscheidend im 7-Kampf, also an den 2 Tagen, wer am fittesten im Kopf ist und wer am besten mit den ganzen Eventualitäten umgehen kann, wer international in den langen Pausen besser mit den Pausen umgehen kann, ja, wer einfach das beste Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung letztendlich hat. Ich sage immer am Ende, egal ob es Olympische Spiele sind oder eine Weltmeisterschaft, klar, die Olympischen Spiele haben dieses Magische und ja. Das ist das, was in der Luft kitzelt, aber am Ende ist es genau der gleiche 7-Kampf wie bei einer Weltmeisterschaft. Aber es ist nur, weil diese Ringe da sind und weil man weiß, es sind alle 4 Jahre, hat es halt diesen extra Kitzel. Aber letztendlich läuft der 7-Kampf in der gleichen Reihenfolge ab, alles ist identisch und das muss man sich immer wieder klar machen. Ich glaube, da muss man auch so ein Stück weit diese Leichtigkeit einfach beibehalten. Und das ist extrem schwer. Mhm. Gerade wenn man erfolgreich war und die eigenen Ansprüche, die eigenen Erwartungen, die Erwartungen von außen andere sind. Das ist eine Herausforderung. Aber gerade der 7-Kampf ist eine Herausforderung. Von daher habe ich das immer sehr gerne einfach angepackt und mit meinem Team um mich herum versucht, diese Mosaiksteine dann am Ende zu einem Bild zu gestalten.
Ich glaube, selten so eine schöne Definition von 7-Kampf, beziehungsweise Faszination dahinter gehört. Das war richtig schön. Du hattest diesen Flow-Moment so schön angesprochen. Wenn du dich erinnerst, hattest du oder kannst du heute sagen, da in diesem Wettkampf bin ich diesem Flow, dem vielleicht perfekten 7-Kampf, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, oder war voll im Hier und Jetzt, da bin ich dem am nächsten gekommen?
Ja, sicherlich Götzes. Also Götzes 2017 war für mich natürlich ein absoluter Flow-7-Kampf. Das hätte ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich, dass ich da nochmal solche 100er-Sprünge mache und nach Sabine Braun die nächste bin, die über 6.800 Punkte macht. Ja. Das war natürlich phänomenal. Im Rückblickend, wie gesagt, kann ich mich an diesen Mehrkampf eben auch kaum erinnern. Das war für mich schwer danach, Interviews zu geben, über diesen Mehrkampf zu sprechen, weil ich kaum Erinnerungen daran hatte. Und dann war mir aber klar und bewusst auch, dass ich genau in diesem Moment war. Also genau im Hier und Jetzt und nicht vorausgedacht habe, nicht zurückgedacht habe und dass ich das, was ich mit meinem Mentaltrainer in dem Sinne auch erarbeitet habe, genau gelebt habe. Aber dass natürlich diese Punkte am Ende rauskommt, das ist für mich heute noch ja kaum in Worte zu fassen oder es mit den Worten meines damaligen Trainers Jürgen Sammert zusammenzufassen, war okay. Also war okay.
Ja, richtig schön. Aber das ist genau das, wenn man in diesen Automatismus kommt, dass man dann gar nicht mehr hinterfragt und einfach macht.
Ja, loslässt. Einfach loslassen, weil, wie gesagt, der Körper kennt es. Es geht dann meistens nur darum, im Kopf nicht dagegen zu halten, sondern eben darauf zu vertrauen und loszulassen. Ja. Und das war aber immer bei mir so. Also bei mir war das wie der Tiger im Käfig. Also wenn ich Götzes gehört habe oder auch Rating, das war für mich fast gleich, auch wenn jetzt, sag ich mal, klar, Hypo-Meeting, Götzes, das ist der Mehrkampf-Mecker schlechthin und da muss man auf gut Deutsch das erste Mal im Jahr einfach schon mal die Hose runterlassen. Da musst du die Karten auf den Tisch legen und da weiß man halt, das ist das erste Achtungszeichen, wer hat was drauf und das ist schon mal der Richtungsweiser für diese Saison. Und das war für mich halt, wenn der Mai eingeschlagen hat, dann war das wie der Tiger im Käfig und lass mich von alleine los und ich will da an den Start. Und das brauchst halt. Wenn du da schon mit so ein bisschen Hemmung und wie soll das werden? Und nee, Vollgas. Und ja. Am Ende gucken wir dann, was bei rauskommt, um dann wieder zu sagen, zu reflektieren, was war gut, was war schlecht. Aber ohne Angst, ohne Hemmung, ja, mich von alleine lassen.
Ohne Angst ist ein gutes Stichwort. Du hast ja auch gerade schon die Menschen, die deine Karriere in den unterschiedlichen Etappen begleitet haben, auch schon ein bisschen immer angerissen. Nimm uns da gerne nochmal mit. auch gerade so in deiner persönlichen Entwicklung. Das sind ja meistens keine Zufälle, warum dann diese Menschen in dein Leben gekommen sind oder du sie dir auch selber ausgesucht hast. Wer hatte wann welche Aufgabe und inwiefern glaubst du, bist du an jedem Einzelnen gewachsen?
Also erstmal war der Ursprung ja, dass ich Handball und Leichtathletik immer parallel gemacht habe. Das waren ja so meine Hauptkernsportarten. Und als ich dann bei der U18-WM das erste Mal war, musste ich mich ja mehr oder weniger entscheiden, weil es einfach zeitlimit technisch nicht mehr gepasst hat. Ich muss sagen, meine größten Unterstützer waren immer meine Eltern. Das muss ich ganz klar so hervorheben, weil meine Mama mich zum Teil zweimal die Woche von Bad Wildung aus nach Frankfurt gebracht hat, zu Jörg Graf ins Training, als ich noch minderjährig war und 15 war, die Zeit investiert hat, die sich einen Aufwand gemacht hat. War mir also immer schon bewusst, wie viel Aufwand sich meine Menschen um mich herum machen, um das zu fördern. Deswegen war für mich auch relativ schnell klar, dass ich dann aber auch mit 16 nach meinem Realschulabschluss nach Frankfurt ziehen werde. Zu Jörg Graf in dem Sinne als mein Haupttrainer. Nichtsdestotrotz hat aber auch in Bad Wildungen schon meine damalige Heimtrainerin, meinem ersten Verein, Erika Keller, die Trainingspläne von Jörg Graf schon absolviert. Also es war eine super Kooperation untereinander auch. Aber klar, der Schritt nach Frankfurt, zu wissen, ich habe endlich eine Leichtathletikhalle und keine Mehrzweckhalle mehr. Mhm. Und mit Jörg Graf an meiner Seite war das natürlich sehr prägsam, weil ich dort halt natürlich mein Abitur gemacht habe. Aber Jörg Graf natürlich auch ein Mensch war, der Zug und Ordnung hatte, der natürlich auch diesen erzieherischen Aspekt mit im Boot hatte, mit dem ich ja seit ich 13 war, dann auch zusammengearbeitet habe. Und mit dem ich dann auch meine Jugenderfolge hatte, dem ich sehr, sehr dankbar darüber bin. Also natürlich, wie gesagt, hat mich die Jugendzeit bei ihm sehr geprägt. War eine andere Mentalität natürlich auch, das muss ich auch klar so sagen. Aber im Nachhinein bin ich da sehr, sehr dankbar drum, weil ich viele Lektionen auch fürs Leben gelernt habe. Auch zu wissen, wo sind meine Grenzen, wie gehe ich auch mit Autoritätspersonen um. Für mich war dieses klassische Sie im Training zu sagen, also Herr Graf, einfach auch prägsam und auch gut so. Das war okay. Und dann natürlich, muss ich sagen, natürlich der Übergang dann letztendlich am Ende dann zu Jürgen Sammert war natürlich, ich sag mal, Glück. Ich bin diesen beiden Männern extrem dankbar. Und dass Jürgen immer schon was Besonderes in mir gesehen hat und die Geduld hatte, sich das auch mit mir entwickeln zu lassen. Und ich natürlich, muss ich sagen, eine ganz, ganz besondere Beziehung einfach auch zu ihm hatte und für mich eigentlich auch wie ein zweiter Vater war. Und ich glaube, das ist sehr prägsam gewesen für mich halt auch, einfach dann so eine Vaterfigur dann auch für mich zu haben, zu wissen, dass es immer das Training geprägt von Zuckerbrot und Peitsche, so habe ich das immer so ein bisschen gesehen. Das, also auf dem Trainingsplatz wurde nicht diskutiert. Das war klar, das, was er sagt, wird gemacht. Aber neben dem Platz war er halt genau diese fürsorgliche Person, die ich einfach auch gebraucht habe. Und ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist in einer Trainer-Athleten-Beziehung, dass wenn ich schon ins Training komme, er genau gesehen hat, mit der ist heute nichts anzufangen oder heute vielleicht mehr rauszukitzeln ist. Deswegen bin ich diesen beiden Männern in meiner Trainerkarriere natürlich oder meiner Sportlerkarriere extrem dankbar. Die Erfolge, die ich international gefeiert habe mit beiden Männern, sind den beiden Männern auch zurückzuführen. Das muss ich ganz klar so sagen. Und es war eine schöne Reise, gerade mit Jürgen jetzt in dem Erwachsenenbereich. Das hat mich sehr, sehr geprägt und ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich in der Lage bin, solche Erfolge zu feiern. Aber natürlich, wie gesagt, war es natürlich neben dem reinen Trainerteam natürlich auch wichtig, meine Familie um mich herum zu haben, mein Partner, der das natürlich dann auch gefördert hat und dabei war und mich in jeglicher Art und Weise unterstützt hatte und das Verständnis auch hatte. Weil natürlich privat bei mir natürlich auch nicht immer alles so einfach war mit meinem Schicksalsschlag zwischendurch. Was heißt zwischendurch? Das ist die dunkelste Zeit meines Lebens auch war. Und deswegen bin ich einfach sehr, sehr dankbar um das Umfeld, um die Menschen um mich herum, meine Familie, aber auch um mein medizinisches Team, was ich immer parat hatte. Und dass nicht immer alles so einfach war und dass ich weiß genau in meinem Umfeld, dass ich mich immer fallen lassen konnte und die sein konnte, die ich bin und dass sie mich unterstützt haben auf meinem Weg. Und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar drum.
Ich höre da auch schon so ganz viele Learnings raus, die du, glaube ich, auch einfach mitnehmen wirst, ne? Also in dein weiteres Leben. Vielleicht magst du gerne mal selber so zusammenfassen. Was würdest du sagen für dich selber? Waren die Punkte, nenn es Learnings oder wie auch immer, wo du sagst, die nehme ich mit aus meiner sportlichen Laufbahn, weil ich weiß, die prägen mein weiteres Leben auch absolut.
Mit Sicherheit meine Niederlagen, weil es mich dazu gebracht hat, noch ausdauernder zu sein, noch mehr Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, noch besser zu werden, mich selbst mehr zu hinterfragen, mein Team zu hinterfragen, aber natürlich auch mit ihnen lösungsorientiert zu arbeiten. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Aber ja, der Sport prägt, der kann, ich sage immer, die zwei Tage im Stadion können die schönsten deines Lebens werden, können aber auch die zwei härtesten deines Lebens sein, weil du kommst aus diesem Stadion nicht raus. Und es war immer für mich extrem wichtig, die 7 Kämpfe, egal wie sie laufen, eigentlich auch zu beenden. Das war mir wichtig, weil du überall eben diese Learnings halt auch hast und du kannst nicht immer sagen, wenn es jetzt nicht so läuft, dann breche ich ab. Weil du musst am Ende durchziehen, um auch reflektieren zu können, was war denn jetzt gut, was war nicht so gut und sich auch vor diesen Herausforderungen nicht zu drücken. Weil ich finde, ja, das gehört einfach auch dazu. Und aber es sind natürlich für mich die menschlichen Schicksalsschläge, die mich geprägt haben, das muss ich ganz klar so sagen, die mich über das Leben haben nachdenken lassen, was ist mir wichtig, was will ich im Leben. Und das war, im Nachhinein bin ich da dankbar drum, mich auch vor diesen Situationen stellen zu müssen, vor diesen Herausforderungen gestellt zu haben und mein Leben auch neu auszurichten. Und das ja, war für mich natürlich eine absolut bewegende Zeit und deswegen weiß ich, was ich will im Leben und welche Prioritäten ich wann wie setze. Und das, glaube ich, hat mir nochmal auch besonders dann geholfen in der Fortführung meiner sportlichen Karriere, dass es dann auch nochmal so erfolgreich war.
Ja, absolut. Caro, gab es Fehler, die du gemacht hast, wo du im Nachhinein sagst, da bin ich irgendwie, wie auch immer, falsch abgebogen, vielleicht auch Dinge, die so ein kleiner Leitfaden für junge Athletinnen und Athleten sein können?
Also insgesamt bin ich eigentlich keiner, der bereut. Ich möchte mir auch immer im Nachhinein nicht diese Frage stellen, was wäre, wenn? Klar, trainingstechnisch kann man natürlich die Entscheidung, zu Kauls zu gehen, hinterfragen. Das muss man auch klar so in den Raum stellen, weil es mir natürlich in sportlicher Sicht nicht weitergebracht hat, wenn man es klar nach den Fakten und nach meinen Punktzahlen bewertet. Menschlich hingegen schon, weil ich noch nie so eine tolle Trainingsgruppe um mich herum hatte. Also die Menschen, denen ich dort begegnet bin, das hat mich natürlich auch sehr positiv geprägt. Deswegen will ich das nicht nur auf das Training beziehen, sondern auch auf der menschlichen Basis. Aber insgesamt bin ich total zufrieden und total happy und dankbar über den Weg, den ich gegangen bin und würde rückblickend eigentlich nichts anders machen.
Lass uns mal den Blick so vorauswagen. Ich weiß, du hast immer gesagt, ich habe keine Angst vor dem Karriereende. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hin will. Ich glaube, das hat dich auch einfach sehr, sehr geprägt. Aber wie geht's jetzt weiter? Wer ist jetzt der Mensch Caro Schäfer nach dem Ende des Leistungssports?
Ja, ich glaube, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, diese duale Karriere immer schon eingeschlagen bin, diesen Weg, hatte ich, wie gesagt, nie die Angst. Ich stehe danach mit leeren Händen da. Sicherlich ist es für mich aber auch eine neue Situation, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Also wenn man weiß, man hat jetzt 17 Jahre Leistungssport hinter sich, internationale Karriere und mein Leben war geprägt von klaren Trainingsroutinen. Da ist man schon auch ein Stück weit wie in einem Hamsterrad drinne. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich nie erwartet hätte, wie viel Last wirklich von mir abfällt, wenn ich jetzt mein Karriereende auch vollzogen habe. Und ich rückblickend auch eigentlich jetzt mir eingestehen kann, dass die Saisonpausen eigentlich nie richtige Saisonpausen waren, weil man nie richtig locker lässt und immer so eine Grundanspannung schon hat, weil man zwar vielleicht 2 Wochen im Urlaub war, aber sich dann immer schon wieder mit der vorangegangenen Saison beschäftigt, dann reflektiert, sich schon mit der neuen Saison beschäftigt, wie sieht die Planung aus. Also richtig loslassen, kann ich jetzt sagen, habe ich nie. Also und das muss ich ehrlicherweise sagen, genieße ich jetzt gerade total, diese Last nicht mehr zu haben, den Druck nicht mehr zu spüren, diese Erwartungshaltung an mich selbst. Und auch einfach mal, ich sag mal, routinelos in den Tag zu starten, ist für mich total ungewohnt. Und dieses Gefühl von Freiheit ist extrem ungewohnt und war am Anfang auch wirklich sehr überwältigend für mich, was sich vielleicht ein Außenstehender überhaupt nicht vorstellen können. Aber sich auf einmal ins Bett zu gehen, wann ich will, abends, essen zu können, was ich will. Ich muss nicht immer einen Rucksack abends mitnehmen an Klamotten, um die Gefahr zu haben, könnte ich krank werden, weil ich friere. Ich muss immer schon was mitnehmen, weil ich muss an den Folgetag denken. Ich muss mich nicht mehr abmelden, in diesem ganzen Meldesystem nicht mehr. Ich muss niemandem mehr sagen, wo ich hingehe. Das ist so ungewohnt, diese Verpflichtung oder auch die Pflichten und auch das Verantwortungsbewusstsein für den Sport, für das eigentliche Training, das fällt auf einmal weg und das ist super ungewohnt. Ja, und das muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, genieße ich jetzt gerade total. Und ich bin viel auf Reisen, ich verbringe unglaublich viel Zeit mit Familie und mit Freunden, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich versuche jetzt diesen neuen Weg herauszufinden, was will ich denn jetzt? Also was sind meine neuen Ziele, welche Interessen habe ich, worauf bin ich neugierig, eben auch im Hinblick bei der Polizei, um halt auch den richtigen Weg dort einzuschlagen. Und das ist jetzt gerade so die Herausforderung, zu gucken, was will ich, was mag ich, aber mir eben da auch die nötige Zeit zu geben, das auch zu erforschen und da keine Übersprungshandlungen zu führen.
Wie oft geht der Gedanke noch zurück zum Leistungssport? Also arbeitet, merkst du, der Kopf arbeitet noch und verarbeitet noch oder ist da schon ein Haken dran?
Also ich verarbeite meine Karriere insgesamt. Das verarbeite ich und das gehe ich auch durch. Und das ist für mich auch extrem wichtig, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, weil man auch immer nur von Jahr zu Jahr immer wieder in den neuen Abständen rechnet. Also du guckst ja kaum in deiner Leistungssportkarriere nach hinten, das, was ich erreicht habe, sondern du guckst ja immer nur nach vorne oder maximal in das Jahr zurück, was jetzt gerade abgeschlossen ist. Das heißt, du reflektierst nun mal nur das vorangegangene Jahr, aber nie das, was du eigentlich schon erreicht hast oder wo du mal warst oder was du erlebt hast, sondern es ist immer, ich sag's mal negativ, immer der gleiche Trott. Immer das gleiche nach vorne schauen und neu und wieder und wieder und wieder. Dass so manche Sachen merke ich halt jetzt, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, was vor 2 Jahren oder vor 3 oder 4 Jahren war. Und das kommt jetzt halt dann alles so, dieses Stückweise, dass ich das nochmal, wie sag ich mal, aufarbeitest eigentlich eher so emotional. Obwohl du halt weißt, dass du trainingstechnisch alles richtig gemacht hast. Darum geht's nicht, sondern wirklich die Emotionen einfach nochmal rückblickend dann aufnimmst oder wie viel Siebenkämpfe ich wirklich gemacht habe oder wie hoch meine Punktzahl war, wie oft ich, keine Ahnung, über 6,5 gemacht habe.
Ja.
Das sind so Dinge, die man aufarbeitet. Aber sonst bin ich da jetzt gar nicht mehr so wehmütig, muss ich sagen. Ich habe relativ schnell nach Paris meine kompletten Klamotten und Spikes und alles sortiert, weil ich dann schon auch jemand bin, ich habe das abgehakt. Also ich kann jetzt ganz normal auf den Sportplatz gehen und habe ich jetzt vor einer Woche auch, weil ich dann meine Trainingsutensilien wieder nach Frankfurt gebracht habe, weil ich natürlich hier auch im Taunus einfach auch Trainingsmöglichkeiten habe, aber das, was ich noch an Equipment hatte, wegzubringen und ich das erste Mal wirklich meinen Freund angeschaut habe und gesagt habe, es ist das erste Mal in meiner ganzen Karriere, dass ich auf diesem Platz stehe und mit dem Gedanken, ich müsste eigentlich in einer Woche loslegen mit dem Aufbautraining, ich aus vollem Herzen heraus sagen kann, ich habe keinen Bock. Also das war für mich so elementar wichtig, dass ich das wirklich auch spüre. Also das kam so aus dem Herzen daraus, dass ich mir gedacht, ich habe keinen Bock.
Ja.
Und das ist okay. Und dann deswegen habe ich gemerkt, dass der Jan mich angeschaut hat und gesagt hat, hast du alles richtig gemacht.
Total. Ja.
Und das war okay. Also ich bin mit dieser Entscheidung absolut fein und es war absolut die richtige Entscheidung. Auch wenn ich, wie gesagt, natürlich auch mal wehmütig auf meine Karriere jetzt zurückschaue oder mir die Gedanken mache, aber an sich bin ich damit total fein.
Das ist ja auch einfach ein mega Geschenk, du konntest so selbstbestimmt aufhören, ne? Also das ist ja auch nicht vielen oder nicht allen, sagen wir mal so, vergönnt, definitiv. Gibt es denn trotzdem Aspekte, die du vermissen wirst?
Ja, für mich ist es natürlich der Nervenkitzel, das Adrenalin, der Moment vor dem Callroom. Das ist natürlich was, dieses genau zu wissen, gleich geht's los und du bist eigentlich so aufgeregt, dass du fast ohnmächtig wirst. Also das ist was, wo ich sage, das werde ich natürlich vermissen. Ich werde auch die Hassliebe zu Tempoläufen vermissen. Also diese Sprint-Tempoläufe, ich weiß eigentlich danach nicht, wohin mit mir, weil ich so in Trance bin und mir geht so übel, mir ist so schlecht und ich will eigentlich nie wieder sprinten und eine halbe Stunde später ist himmelhoch jauchzend, weil alles super toll ist und diese Endorphine mit dir durchgehen. Das ist natürlich was man schwer nachvollziehen kann, wenn man nie mit Laktat in Berührung gekommen ist, sage ich mal so. Aber natürlich, ich bin immer Fan davon gewesen, in diesen vollen Stadion natürlich abzuliefern, zu performen, mit den Mädels zusammen. Und dann auch letztendlich dieses Gefühl nach den 800 Metern, dieses ins Ziel kommen, egal jetzt erstmal gut oder schlecht, dieses Gefühl, dass das eben diese völlige Verausgabung, dieses wirklich 100% in die Waagschale werfen, das werde ich schon vermissen. Und dann am Ende natürlich dann die Ehrenrunde mit den Mädels zusammen. Das ist einfach was den Mehrkampf auszeichnet, diese familiäre Atmosphäre, obwohl jeder für sich selbst kämpft.
Was wir jetzt natürlich wissen wollen, Caro, wirst du in irgendeiner Weise der Leichtathletik denn erhalten bleiben? Immerhin als Zuschauerin, ne?
Oder? Ja, das auf jeden Fall. Das in jedem Fall. Aber ich bin auch froh, dieses Thema Leistungssport und auch ein Stück weit Abstand vom Verband zu kriegen. Auch wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich froh drum. Kann sein, dass es mich vielleicht doch irgendwann nochmal in anderer Funktion nochmal zurückzieht. Aber momentan, muss ich sagen, bin ich da so satt und so voll erstmal an jeglicher Art von Emotion, dass ich da einfach auch ein Stück weit Abstand brauche.
Ja, wenn du es dir aussuchen kannst, ich meine, du hast ja den Grundstein deine ganze Karriere über 16 Jahre lang hinweg gelegt. Wie sollen die Menschen dich in Erinnerung behalten in der Leichtathletik? Als welche Person, Athletin, Frau, Mensch insgesamt?
Das müssen ja eigentlich andere beurteilen. Ich glaube, das, was mir immer wichtig war, dass ich authentisch war, dass die Menschen mich so gesehen haben, wie ich bin. Und für mich war es immer wichtig, dass sie mich nicht nur als Sportler Caro sehen, sondern auch sehen, ich hatte auch ordentlich menschliche Rückschläge und Niederschläge und ich bin wieder aufgestanden. Also es lohnt sich immer wieder zu kämpfen und sich für das einzusetzen, was einem wichtig ist und auch neue Wege einzuschlagen. Aber glaube ich, ich stehe für diese Kämpfernatur, aufzustehen, weiterzumachen und am Ende auch wieder glücklich zu sein.
Ja, definitiv, wie keine zweite vielleicht. Ganz lieben Dank, Caro, dass du uns nochmal mitgenommen hast in diese vielen, ja, viele Jahre mit Auf und Ab, mit Schicksalsschlägen und auch ganz vielen tollen Erfolgen. Wir waren froh, dass wir Teil davon sein durften.
Danke. Vielen lieben Dank. Dankeschön.